Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Begründet Glauben Podcasts. Mein Name ist nach wie vor Matthias Clausen, theologischer Referent des Instituts für Glaube und Wissenschaft und Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor. Mein Gast heute ist Professor Dr. Rainer Riesner, geboren in Friedberg. Das habe ich heute erst herausbekommen, dass sie ganz in der Nähe von mir geboren worden. Ich wohne hier in Marburg. Studium unter anderem in Tübingen, Dozent, Professor an verschiedenen Orten, vor allem in Dortmund 1998 bis 2013. Ihre wichtigsten Forschungsthemen, die Historizität des Neuen Testaments und die neutestamentliche Zeitgeschichte, der Experte zu diesen Themen im deutschen Sprachraum, darf ich sagen, willkommen zu unserem Gespräch. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind.
Ja, gerne, Herr Clausen.
Der Titel unseres Gesprächs heute lautet: Wie zuverlässig wurden Jesu Worte überliefert? Sie sind dafür, wie gesagt, Experte und haben ja bereits 1981 zum Thema Jesus als Lehrer promoviert. Das Ganze gab es dann mit mehreren Nachauflagen. Eins der ältesten Bücher habe ich tatsächlich kürzlich noch erstehen können. Da bin ich sehr froh. Und es gibt eine Neuauflage von 2023, dazu gleich mehr. Ohne jetzt spoilern zu wollen, aus Ihrem Ansatz folgt ja, dass es Grund gibt, der Jesus-Überlieferung im Neuen Testament zu trauen. Das ist jetzt in der neueren Forschungsgeschichte, zweite Hälfte 20. Jahrhundert, keineswegs selbstverständlich. Was würden Sie denn sagen? Welche Gründe werden denn klassischerweise genannt, der Überlieferung nicht zu vertrauen?
Ein Einwand, der immer wieder erhoben wurde, lautet: Es gab kein wirkliches Interesse, zwischen den Worten Jesu und anderen guten Aussprüchen zu unterscheiden. Also, was man für gut gehalten habe, sei es von einem jüdischen oder auch einem nicht-jüdischen Lehrer gekommen, das habe man auf Jesus übertragen. Allerdings wird da gleich das Gegenargument mitgeliefert, denn warum sollte man es auf Jesus übertragen haben, wenn es bloß auf den Inhalt ankam? Man sagt dann, weil man dadurch dem Wort eine größere Autorität gibt. Und damit sind wir beim Gegenargument. Jesus war für die frühen Christen eben nicht irgendwer. Er war Lehrer, aber eben nicht nur Lehrer, sondern er war für sie der Messias und Gottessohn. Und es gibt bereits im Judentum in der messianischen Erwartung die Überzeugung, dass die Worte des Messias von einer solchen Wichtigkeit sind, dass man sie unbedingt behalten muss. Und wenn man nun der Überzeugung war, Jesus ist der Messias, dann war es auch ganz selbstverständlich, dass man seinen Worten die höchste Wichtigkeit, die höchste Würde beigemessen hat und sie deshalb behalten und auch von anderen Worten, und seien sie noch so gut klingend, unterscheiden wollte.
Also es gab eine Motivation, diese Worte zu überliefern. Jetzt gibt es trotzdem Menschen, die sagen, die Überlieferung ist mit Fehlern behaftet. Welche Sorgen hatte man denn zum Beispiel im Blick auf die mündliche Überlieferung oder auch auf den Zeitpunkt der Verschriftlichung? Was wurde da üblicherweise als Einwand genannt, der für die Überlieferung zu misstrauen?
In der Tat setzte man damit ein, dass man mit einer sehr langen Zeit mündlicher Überlieferung gerechnet hat, wobei man eigentlich im strengen Sinne nicht von Überlieferung reden kann, wie das sich viele vorgestellt haben, sondern es wäre einfach um ein unkontrolliertes Weitererzählen gegangen, fast nach unserem Modell der stillen Post, wo am Schluss was ganz anderes rauskommt, als am Anfang gesagt wurde. Das geht in zweierlei Hinsicht an dem, was wir an historischen Hintergrund sagen und sehen können, vorbei. Zum einen gab es sowohl im Judentum, aber zum Teil auch im nichtjüdischen Bereich durchaus den Unterschied zwischen einer bewusst weitergegebenen Überlieferung und bloßem Weitererzählen. Und zum anderen ist zu hinterfragen, ob es wirklich eine Phase gegeben hat, in der ausschließlich mündlich überliefert wurde. Also es ist die Frage, wie bald setzte auch schriftliche Fixierung ein.
Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Interview für eine wichtige Durchsage. Die Tonqualität der nächsten beiden Antworten ist aus technischen Gründen leider suboptimal und erfordert Ihre vollste Konzentration. Die darauf folgenden zwei Antworten sind schon wieder besser und danach kehren wir zur gewohnten guten Tonqualität zurück. Vielen Dank, bleiben Sie bitte dran.
Das wäre genau meine Frage. Also in diesem Buch Jesus als Lehrer geht es ja speziell um die mündliche Überlieferung. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Das wird auch nochmal ein Schwerpunkt sein. Das heißt, der Zeitraum zwischen den Ereignissen um Jesus und den ersten Texten. Wie lang ist denn dieser Zeitraum? Was würden Sie sagen? Wann haben wir denn die ersten Texte?
Es gibt eine relativ weit verbreitete Meinung in der Forschung, dass die erste schriftliche Fixierung eine Quelle mit Worten Jesu gewesen sei, die sogenannte Quelle Q, die im Wesentlichen umfasst hätte Worte und Aussprüche Jesu, die Matthäus und Lukas gemeinsam sind. Und diese Quelle wird dann um 50 datiert. Es handelt sich um eine hypothetische Quelle. Und selbst wenn man die jetzt mal annimmt, hat man in dieser Quelle selber keine Indizien für die Datierung. Das heißt, es scheidet aus. Und man muss anders fragen. Man muss fragen, was ist auf dem kulturgeschichtlichen Hintergrund, wie wir ihn kennen, am plausibelsten. Und da muss man sagen, gleich ob es die jüdische Kultur der neutestamentlichen Zeit ist oder die hellenistisch-römische, da hat man alles, was man für wirklich wichtig hielt, auch schriftlich festgehalten. Und wenn das so war, dass die frühen Christen die Worte Jesu für so unabdingbar wichtig gehalten haben, dann kann man von diesem kulturgeschichtlichen Hintergrund mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, das ganz früh auch schriftlich fixiert wurde.
Okay, also wenn ich Sie richtig verstanden habe, könnte man auch sagen, so trennscharf ist der Unterschied zwischen schriftlich und mündlich nicht. Auch für die mündliche Weitergabe hat man möglicherweise schriftliche Gedächtnisstützen genutzt. Können Sie das erläutern?
Das ist nicht nur eine Annahme, sondern dafür gibt es Beispiele. Ich will ein einziges nennen. Und zwar etwas, was Clemens von Alexandrien, ein frühchristlicher Theologe, der etwa um 200 nach Christus geschrieben hat, als eine Erinnerung weitergibt. Und zwar sagt er, römische Ritter seien an den Evangelisten Markus herangetreten. Er solle ihnen etwas aufschreiben, und jetzt kommt die Begründung, damit sie es ihrem Gedächtnis einprägen könnten. Es ist jetzt noch nicht mal die Frage, ob das eine historische Erinnerung ist oder eine Legende. Die Frage kann ich hier durchaus offen lassen, weil es geht einfach hier um das dahinterliegende Prinzip. Also man hält etwas schriftlich fest, was man für wichtig hält, aber das ist dann die Vorlage, um sich dieses Wichtige dann gedächtnismäßig einzuprägen. Denn die Alten waren damals der Überzeugung, was wichtig ist und was einem im Inneren bewegen soll und prägen soll, das sollte man auch auswendig können. Engländer und Franzosen haben das ja in ihrer Sprache aufbewahrt. Da lernt man etwas by heart oder par cœur.
Also das Learning by heart, das Auswendiglernen, war eine eigene Kunst. Jetzt kommen wir genau zu dem, was aus meiner Sicht, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht, das Zentrum Ihrer Argumentation ausmacht, nämlich, dass die Lehre von Jesus so formuliert war, dass man sie sich gut merken konnte und dass sie in einem Umfeld erfolgte, in dem das Memorieren von langen Texten eine eigene Kunst war. Woran kann man das denn festmachen?
Also wir wissen, dass in der jüdischen Kultur, zumindest bei jüdischen Formen, es ganz selbstverständlich war, wichtige und lange Passagen des Alten Testaments auswendig zu beherrschen. Wir können das an den Briefen des Apostels Paulus als zeitgenössischen Dokumenten nachvollziehen. Paulus hat das Alte Testament so stark im Gedächtnis, dass er an vielen Stellen bloß ein Kennwort nennen muss. Und dann ist es für andere, sei es jüdische Menschen oder auch für Heidenchristen, die durch die Synagoge schon an das Alte Testament herangeführt waren, durchaus möglich gewesen, aufgrund eines solchen Stichwortes einen ganzen Kontext, den man eben gedächtnismäßig parat hat, nun wieder aufzurufen. Jesus hat es seinen Hörern und Hörerinnen aber sogar noch etwas einfacher gemacht, denn seine Texte sind meistens kurz. Wobei man in der Evangelienüberlieferung etwas unterscheiden kann. Es gibt einmal sehr viele sehr kurze Worte, die würde ich als Lehrsummarien charakterisieren. Das heißt, eine längere Rede hat Jesus in einer sozusagen These zusammengefasst, die sehr prägnant formuliert war. Und dann gibt es allerdings auch längere Gleichnisse. Die sind vor allem einprägsam durch diese Bildhaftigkeit oder durch die Geschichte, die Story, die sie erzählen.
Jetzt habe ich irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob die Rechnung stimmt, wenn man alle Worte von Jesus im Neuen Testament zusammenrechnet, käme man auf etwa 3 Stunden Jesus-Worte. Stimmt das?
Also ich habe das selber nicht nachgeprüft, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ungefähr hinkommt. Das kann auch eine Stunde mehr sein. Aber das hängt eben damit zusammen, dass wir vor allem diese kurzen Lehrzusammenfassungen und auch Gleichnisse haben. Wobei es bei den Gleichnissen so gewesen sein dürfte, dass viele von denen Jesus auch mehr als einmal erzählt hat, auch vor verschiedenen Auditorien, wobei es einen Jüngerkreis gegeben hat, die diese Gleichnisse dann mehrmals gehört haben und daher durch die Wiederholung sich auch wiederum besser einprägen.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zur klassischen Kritik. So wie ich sie auch noch im Studium gelernt habe, die ging wie selbstverständlich davon aus, dass die Jünger von Jesus, die Nachfolger, die nachfolgende Generation ihm nachträglich Worte in den Mund gelegt haben und seine Lehre zumindest nach ihren Vorstellungen gefärbt wiedergegeben haben. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen, dass es so war?
Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Autorität Jesu als der Messias und Gottessohn seine Worte zu etwas ganz Besonderem machte. Und deswegen konnte man nicht einfach etwas auf ihn übertragen. Aber man kann das auch an einer ganz alten Quelle nun direkt zeigen, nämlich ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im Kapitel 7. Da zitiert Paulus ein Jesus Wort und zwar ganz ausdrücklich mit Traditionsterminologie. Die griechischen Ausdrücke, die er da gebraucht haben, sprachliche Parallelen in der rabbinischen Überlieferungstechnik. Das heißt also, er signalisiert damit, jetzt sage ich euch etwas, was nicht ich formuliert habe, sondern was auf Jesus zurückgeht. Das ist das Wort über die Ehescheidung und das hat nun höchste Autorität. Dann kommt Paulus aber noch auf ein anderes Thema zu sprechen, im selben Kapitel, nämlich über die Frage der Ehelosigkeit. Und da sagt er, habe ich kein Herrenwort. Und ein Forscher, Martin Dibelius, nicht gerade besonders konservativ, hat mit gewissem Recht gesagt, man kann durchklingen hören bei Paulus, er bedauert, dass er kein Jesuswort hat. Aber was macht er nicht? Er formuliert nicht jetzt, weil er gerne ein Jesuswort hätte, eines, sondern er gibt in diesem Zusammenhang einen seelsorgerlichen Rat, den er aber ausdrücklich als solchen kennzeichnet. Also auch wenn ihm das Thema wichtig ist, er erfindet kein Jesuswort, weil er eben keins kennt.
Ja, interessanter Punkt. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Gedächtnistechniken, die Sie ja mehrfach angesprochen haben, rabbinische Gedächtnistechniken, die man in der Lehre von Jesus wiederfindet. Sogar noch in der griechischen Übersetzung klingt das nach. Was für Techniken waren denn das zum Beispiel? Wie hat man sich das vorzustellen?
Also am besten gebe ich ein Beispiel, und zwar ein Wort, das sowohl von der Formung wie vom Inhalt her für unsere Fragestellung von höchster Wichtigkeit ist. Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Was haben wir hier? Wir haben hier sogenannte Parallelismen. Also eine Aussage wird wiederholt, sei es im selben oder im etwas abgewandelten Wortlaut. Das ist ja eine poetische Technik, die wir aus dem Alten Testament kennen, vor allem aus den Psalmen, aber auch bei Prophetenworten. Auch die Propheten haben schon ihre Verkündigung in kurzen Worten zusammengefasst, die wir dann in den Prophetenbüchern haben, sogenannte Meschalim. Und so also auch bei Jesus. Wir haben hier in diesem Wort einen dreifachen Parallelismus, und zwar in Steigerung. Am Schluss kommt das Wichtigste. Und es ist vielleicht auch kein Zufall, dass wir einen dreifachen Parallelismus haben, denn auch bestimmte Symbolzahlen dienten in der antiken Mnemotechnik der Einprägsamkeit. 3 ist so schon eine gewisse Zahl der Vollständigkeit. Also durch die Dreizahl.
Das ist bis heute die berühmte Drei-Punkte-Predigt, nicht wahr? Genau.
Jede Predigt muss drei Punkte haben und dadurch zeigt sie, dass sie wichtig ist. Aber natürlich gibt es Predigten, die drei Punkte haben und trotzdem nicht wichtig sind. Aber das wäre ein anderes Thema. Diese Dreizahl hat demjenigen, der dieses Wort seinem Gedächtnis eingeprägt hat, auch schon signalisiert, hier geht es um eine sehr wichtige Aussage. Also die Zahlensymbolik steht im Dienst jetzt auch des Inhalts. Jetzt gucken wir kurz auf den Inhalt. Wer mich verachtet den, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus wird von seinem himmlischen Vater gesandt. Zu welchem Zweck? Das geht aus dem hervor, was am Anfang gesagt wird. Die Jünger sagen das, was Jesus sagt. Und das soll nicht verachtet werden. Warum? Weil es vom himmlischen Vater kommt. Also Jesus empfängt von ihm eine Offenbarung und gibt sie an die Jünger weiter. Und deswegen sind seine Worte Gottes Worte, die er weitergibt. Und wenn die Jünger das treu weitergeben, dann geben sie in Jesu Wort Gottes Wort weiter. Und da haben wir gleichzeitig auch dieses Autoritätsmotiv, das eben dafür sorgte, dass man die Worte Jesu nicht einfach mit anderen vermischt hat.
Ja, vielen Dank. Spannendes Beispiel. Jetzt gibt es bestimmte besonders wichtige Aussagen von Jesus, zum Beispiel über seine eigene Bedeutung. Die hat er nur im engsten Kreis gemacht, und zwar nach der sogenannten galiläischen Krise. Warum sind denn gerade diese Aussagen aus Ihrer Sicht für die Überlieferung wichtig und warum sollte man ihnen Glauben schenken?
Jesus wusste sich seit seiner Berufung in der Taufe auf den Weg des alttestamentlichen Gottesknechtes gestellt, so wie er vor allem in Jesaja 53 angesagt wird. Dieser Gottesknecht macht sich nicht selber groß, sondern er wird von Gott proklamiert. Deswegen hat Jesus in der Phase seiner öffentlichen Wirksamkeit nur indirekt auf seine Autorität hingewiesen und wer er ist. Diejenigen, die Ohren hatten zu hören, die konnten das schon herausspüren. Aber ausdrücklich, wer er ist, welchen Anspruch er stellt, das hat er in der Tat nach der sogenannten galiläischen Krise im engsten Jüngerkreis offenbart. Da beantwortet er die Messias-Frage des Petrus, die er selber gestellt hat, nimmt er das messianische Bekenntnis des Petrus an und sagt, ja, so ist es, auch wenn er dann weiter erläutern muss, welche Art von Messias er sein will. Nicht der kriegerische Messias, sondern eben der Messias in der Gestalt des Gottesknechts, der leidet und der sein Leben für die Schuld von Menschen stellvertretend hingibt. Das heißt, da haben wir ein zweites Motiv, einen zweiten wichtigen Inhalt, den Jesus auch erst im engsten Jüngerkreis offenbart hat, nämlich den Sinn seines Sterbens als stellvertretende Sühne. Man kann sagen, ist das nicht ein Verlust, dass er das nicht öffentlich gesagt hat? Warum nur im engsten Jüngerkreis? Wie gesagt, das hat diesen alttestamentlichen Hintergrund, dass Jesus hier die Prophetie des Gottesknechtes erfüllt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Beschränkung auf eine enge Gruppe der Zwölf gleichzeitig auch eine Sicherung der Überlieferung ist. Denn diese Zwölf, dieser engste Kreis, die bildeten nun eine lebendige Traditionsbrücke von der vorösterlichen in die nachösterliche Zeit. Es ist ein Grund, warum die Listen von den Zwölf in allen Evangelien erscheinen. Damit wird signalisiert, das sind entscheidende Überlieferungsträger. Und Lukas macht das nochmal deutlich, indem er gleich zu Beginn der Apostelgeschichte, also wo es dann um die erste Gemeinde geht, die Liste sind ja dann nur noch 11, nochmal wiederholt. Also auf diese Weise bringt er die Kontinuität zwischen vorösterlicher und nachösterlicher Zeit zum Ausdruck, die durch diesen 12er- bzw. 11er-Kreis garantiert wird.
Nochmal so eine Zusatzfrage, wirft das aus Ihrer Sicht auch nochmal neues Licht auf das Johannesevangelium, den man ja gerade bei diesen Reden im engsten Kreis klassischerweise nicht so viel Historizität zugetraut hat?
Das Johannesevangelium ist nochmal eine extra Fragestellung, denn wenn wir die sogenannten Reden im Johannesevangelium vergleichen, etwa mit der Bergpredigt, sehen wir ja einen Unterschied. Die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium ist ja keine Predigt in dem Sinne, dass sich hier ein durchgehender Gedankengang finden lässt, sondern es ist eine Zusammenstellung von Einzelworten, von Lehrsummarien und Gleichnissen. Die sind zwar zu bestimmten Themen zusammengeordnet, aber der Evangelist Matthäus ist der Versuchung widerstanden, einen einheitlichen Gedankengang selber einzuführen, eben aus Respekt von der Überlieferung. Die Leser des Johannesevangeliums, wenn sie einigermaßen gebildet waren, wussten, dass diese Reden einen etwas anderen Charakter haben. Das heißt, dass hier die Wiedergabe durch den Evangelisten stärker prägend ist, wobei man, und das wird in der neueren Forschung erfreulicherweise stärker gesehen als früher, wir im Hintergrund dieser Christusreden im Johannesevangelium inhaltlich und zum Teil auch formal und bis in den Wortlaut hinaus auch immer wieder Überlieferungen finden können, die denen entsprechen, die wir in den synoptischen Evangelien haben. Das heißt, hier gibt es auch eine Kontinuität, auch wenn hier die Freiheit des Evangelisten in der Wiedergabe größer ist als in den synoptischen Evangelien.
Das interessiert mich noch zusätzlich, weil ich sehr beeindruckt war von Richard Borkhams Buch über Jesus und die Augenzeugen. Der Augenzeugenschaft des Johanneskreises oder die hinter dem Johanneskreis liegt doch da sehr viel zutraut. Deswegen noch diese Zusatzfrage. Was denken Sie denn über seine Argumentation?
Also wir kennen uns gut und ich halte ihn für einen der wichtigsten Neutestamentler der Gegenwart, also gerade auch das Buch, das Sie erwähnt haben, für dessen deutsche Übersetzung ich mich sehr, aber bisher leider erfolglos eingesetzt habe. Aber heutzutage kann ja eigentlich jeder Englisch, das heißt, wer sich da informieren will, der kann das mit dem Original tun. Also ich stimme mit Richard überein, dass hinter dem Johannesevangelium Augenzeugen über Erinnerung steht. An einem Punkt bin ich sogar noch konservativer als mein Freund Richard Borkham. Er sieht hinter Johannes ja einen Priester, nicht aus dem Zwölferkreis, also nicht wie die altkirchliche Überlieferung, den Zebedaiden Johannes. Da bin ich, wie ich meine, mit Gründen anderer Meinung. Ich glaube, dass der Jünger, den Jesus liebte, so wird das ja im Johannesevangelium ausgedrückt, tatsächlich der Zebedaide ist, wobei die Letztform des Evangeliums, das zeigt das Kapitel 21 für mich recht deutlich, im Schülerkreis des Zebedaiden, des Jesusjüngers, herausgegeben wurde. So lässt sich auch erklären, weil das von ihm als dem Jünger, den Jesus liebte, gesprochen wird. Das wäre als Selbstbezeichnung doch etwas erstaunlich. Hat aber vom Schülerkreis her eine gewisse Parallele in Qumran, wo also der autoritative Lehrer auch nie mit seinem direkten Namen genannt wird, sondern mit einem ehrenden Namen. Lehrer der Gerechtigkeit, also da haben wir eine gewisse zeitgenössische sprachliche Analogie.
Ja, spannend. Also das wird dann gleich das nächste Gespräch über das Johannesevangelium. Kommen wir aber zurück zu Ihrem eigenen Buch, Jesus als Lehrer. Sie haben natürlich noch viele andere Bücher geschrieben, aber das ist sicherlich das bekannteste. Und für die Neuauflage 2023 haben Sie sich an eine grundlegende Überarbeitung gemacht, wie ich mit Staunen zur Kenntnis genommen habe. Gibt es denn wichtige Änderungen oder Neuerungen, die man hier zumindest kurz andeuten könnte?
Also die erste Auflage ist ja 1981 erschienen, das heißt die vierte Auflage etwa 40 Jahre später. Da hat sich natürlich in der Forschung viel getan. Es hat zu dem Buch Zustimmung gegeben und auch Kritik. Da muss ich natürlich drauf eingehen. Aber was mir wichtig ist, an drei Stellen konnte ich im Grunde genommen meine Argumentation eher noch verstärken. Ich nenne ganz kurz die drei Felder. Zum einen, es hat in diesen 40 Jahren in anderen Bereichen, sei es in der Judaistik, sei es jetzt auch in der Althistorie, viele Arbeiten gegeben zum Phänomen der Schule und auch zur Frage der Literazität. Also zur Frage, wie weit verbreitet waren Schreib- und Lesekenntnisse in der Antike. Und hier sind zwei Dinge gestärkt worden, die für mich wichtig sind. Zum einen eine lange Zeit sehr weit verbreitete These, dass in der Zeit des Neuen Testaments Lesen und Schreiben ein Oberschichtphänomen gewesen sein. Das wird nun weitgehend in Frage gestellt. Wir haben so viele Funde, etwa von Graffiti, die zeigen, dass es eine sehr weit verbreitete Lese- und Schreibkenntnis gegeben hat. Das ist natürlich ein wichtiges kulturelles Argument, wenn man mit einer frühen Verschriftung von Evangelienüberlieferungen argumentiert. Etwas Zweites ist, mittlerweile in den letzten 40 Jahren sind alle Qumran-Schriften veröffentlicht worden. Das heißt also Originaldokumente aus der neutestamentlichen Zeit, die uns einen Blick wirklich in das zeitgenössische Judentum erlauben. Und wir können also sprachliche Vergleiche anstellen mit den Worten Jesu. Und da gibt es zum Teil gute Parallelen, die zeigen, dass seine Worte vom Stil, von der Ausdrucksweise reinpassen in Palästina, in das jüdische Palästina des ersten Jahrhunderts, und dass es sich nicht um Worte handelt, die irgendwo in Syrien oder noch weiter von griechischsprachigen Heidenchristen erfunden worden sind, sondern man kann hier zumindest ein plausibles philologisches Argument für eine palästinische Herkunft draus ziehen, und damit sind wir zumindest einen großen Schritt näher bei Jesus. Dann noch eine dritte Sache, und das ist im Moment auch etwas, was ich weiter verfolge. Ich sehe hinter dem Lukas-Evangelium, wie übrigens auch schon der große Tübinger Neutestamentler Adolf Schlatter, eine Sonderquelle, die von der Kindheitsgeschichte über den ganzen Evangelienstoff bis in die Auferstehungsgeschichte reichte. Im Lukas-Evangelium ist es ja so, dass etwa die Hälfte Sondergut ist. Und dann ist die Frage, woher hat er das? Meine These ist, es handelt sich um eine durchgehende Quelle, die ursprünglich hebräisch und aramäisch geprägt war. Hebräisch ist sehr interessant, weil das zur Zeit Jesu eine gesprochene Sprache am ehesten in Jerusalem und Judäa gewesen ist, nicht so sehr in Galiläa. Da überwog das Aramäische. Das heißt, wir haben hier offensichtlich eine Quelle in griechischer Übersetzung vor, die letzten Endes auf die Umgebung von Jerusalem und Judäa zurückgeht. Und wenn man dann noch die geografischen Indizien und die personellen Verknüpfungen anschaut, dann bin ich sehr zuversichtlich, zeigen zu können, dass wir es mit einer Quelle zu tun haben, die in Jerusalem und Judäa in Kreisen zusammengestellt wurde, die sich um den Herrenbruder Jakobus und andere Angehörige der Familie Jesu gesammelt haben, was natürlich vor allem auch für die Kindheitsgeschichte sehr interessant und wichtig ist, wenn es um die Frage der Geschichtlichkeit dieser Überlieferung geht. Das habe ich in Jesus als Lehrer in der vierten Auflage jetzt auch schon ein Stück weit ausgeführt. Ausführlich möchte ich das zeigen in meinem Lukas-Kommentar in der historisch-theologischen Auslegung. Ich warte jeden Tag auf die Korrekturen des ersten Bandes, Kapitel 1 bis 10. Der soll also im Herbst dann erscheinen. Und wenn Gott weiter Zeit und Kraft gibt, dann hoffe ich, in 2 bis 3 Jahren auch Band 2 bis Kapitel 24 zu liefern.
Darauf freuen wir uns schon sehr und sind schon sehr gespannt, dann zu lesen, was Sie erarbeitet haben. Vielen Dank. Damit bleibt mir nur zu danken für dieses Gespräch, für die Auskünfte, auch den Einblick in die aktuelle Forschung und künftige Forschung. Vielen herzlichen Dank und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.